oftmals das, was man in den Medien mitbekommt, das, was man offensichtlich wie als Gewalt auch festmachen kann, ist ja die Spitze des Eisbergs. Wenn man über Femizid lesen, wenn man von Vergewaltigungen hört, das ist ja wirklich die Spitze. Aber da fängt es ja das schon ganz unten an, wo wir das Fundament haben, wo es um sexistische Einstellungen geht, wo es um Abhängigkeitsverhältnisse geht. Jetzt gerade auch, wenn du das Finanzielle ansprichst, Sachen, die oftmals ja auch so unsichtbar sind und so schwer auch sind, gerade jetzt, wenn du betroffen bist von dem, das auch können darüber reden.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Sarah.
Hallo Mara.
Wie geht's?
Hey, ich bin nicht sicher gewesen gestern, darum habe ich dann auch deine Veranstaltung leider verpasst, ob ich heute reden kann, aber man hört, meine Stimme ist wieder da. Vielleicht habe ich es einfach ein bisschen übertrieben beim Tanzen.
Also hast du dann geschrien zum Tanzen, dass die Stimme gerade lädt?
Also es hat wirklich so Momente gegeben, wo mir so in Begeisterungsschrei ausgebrochen sind. So, wie es kann eigentlich glaube, nur passieren, wenn so ein Grüppli Frauen unter sich ist. Dann habe ich gesagt, ja, so läss! Und dann hat es noch so einen Rauch gegeben, wie früher. Früher hat es noch so den Fetz. So, die haben so nach Erdbeer geschmückt. Der hat jetzt nicht mehr nach Erdbeer geschmückt, also Rauchmaschinen.
Ah, oh, Rauchmaschinen, Nebelmaschinen. Mm-hmm. Okay.
Genau. Und ich war so an einer Mami-Party, gewesen, obwohl ich ja eigentlich keine kleinen Kinder mehr habe. Bin ich eingeladen gewesen, vorbeizugehen und es hat wahnsinnig Freude gemacht. Ich tanze einfach so gerne und manchmal ist halt die Küche nicht immer nur der richtige Ort und dann ist es so lässig, mal in einer grossen Gruppe mit guter Musik zu tanzen. Es war grossartig gewesen und was mir dann gestern so bewusst geworden ist, jetzt auch in Vorbereitung auf die heutige Folge, ist, dass ja, wenn, ich kenne das gar nicht so. Also, es ist ja wie so etwas Neues. Irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr bin ich das erste Mal so einer Party gewesen, dass wenn nur Frauen zusammen feiern, etwas wirklich nicht da ist. Und das ist, man wird null belästigt, beziehungsweise es gibt auch nicht so die starrenden Blicke. Mhm. Und es ist eine andere Energie. Und das ist mir irgendwie noch eingefahren. Wir reden heute, und ich möchte es gerade sagen, wir reden heute über Gewalt im Rahmen von 16 Tagen gegen Gewalt. Und es ist wichtig, auch wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh nein, bitte nicht, dann einfach jetzt abschalten und schöne Musik hören oder einen anderen Podcast.
Ja, wir reden heute gegen Gewalt an Frauen insbesondere, an Flinterpersonen. Und ja, es wird auch sensitiv sein und auch mir ist es ein Anliegen, das zu benennen voraus. Und vielleicht ist es auch ein Podcast, wo man in Häppchen hört, wenn man merkt, dass es etwas in einem auslöst. Ich kenne das auch selber, man ist nicht immer in der gleichen Verfassung. Und bin froh, können wir das vorab so reinnehmen. Ich kenne die Frauenpartys ja auch. Die Mami-Partys, ja, aber es gibt ja auch queere Räume, die das schon länger kennen, wo queere Menschen oder auch Frauen für sich sind. Und es ist schon sehr spannend, was du sagst. Also ich merke einfach, bei mir ist ja so, dass ich immer noch mehr in die Frauenräume bin. Und dann, wenn ich ab und zu mal aus dem rausgehe, weil ich bin ja ein Techno-Kind, das weiss man jetzt auch langsam von dem Podcast. Und dann an einen Ort gegangen, wo sehr häufig dann sehr, sehr männlich, oder also cis-männlich geprägt ist, der Unterschied wieder so stark spüre, was sich verändert im Raum. Und das finde ich einerseits traurig, weil ich bin ja gar nicht so, dass ich Männer per se jetzt irgendwie unangenehm empfinde, aber einfach, es ist wirklich ein, ich gehe lieber in die Räume mittlerweile, wo für Frauen in dem Sinn reserviert sind. Und eigentlich wäre es natürlich mein Wunsch, dass ein gemeinsames möglich wäre.
Ja,
aber es ist wie so ein Erholungsraum. Und ich mag mich auch erinnern, als junge Frau ich würde sagen, so ab 16 hat es angefangen, dass du dann eigentlich durch kein so eine Disco mehr hast oder einen Club hast können laufen, ohne dass nicht überall irgendwie entweder angelangt worden oder angestarrt, angemacht, angefangen. Oder hast irgendeinen Schatten hinter dir gehabt, der nicht mehr weggegangen ist. Irgendwas war einfach immer gewesen. Also es hat nicht ein Abend gegeben, wo jetzt ohne das stattgefunden hat. Und ja, und darum bin ich froh, können wir heute auch über das reden mit unseren zwei Gästinnen. Wir haben nämlich heute allererst mal zwei da.
herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Olivia Frey, Geschäftsführerin von der Frauenzentrale Zürich.
Und Anna-Beatrice Schmalz, du bist Projektleiterin bei FRIDA, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Und ja, ich würde jetzt dich, Anna-Beatrice, sonst gerade mal bitten, dich noch vielleicht genauer selber vorzustellen, was das und auch was das Projekt ist, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema reden können. Und zwar nicht, weil ich so ein super lässiges Thema finde, sondern weil ich es mega wichtig finde, dass wir über geschlechtsspezifische Gewalt reden. Wie ihr schon vorher gesagt habt, das ist leider Alltag, auch noch in der Schweiz, aber darüber geredet wird eben noch viel zu wenig. Ich arbeite bei FRIDA, das ist eine feministische Friedensorganisation. Wir haben den Fokus Gleichstellung und zu Gleichstellung gehört auch ein gewaltfreies Leben. Und wir haben auch noch den Fokus Frieden, und zwar so einen umfassenden Frieden. Also, dass Frieden mehr ist als kein Krieg, sondern dass Frieden eben auch heisst, ein Leben, wo alle Menschen ohne Gewalt können leben, also auch zum Beispiel ohne häusliche Gewalt. Genau, und ich leite die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen als Projektleiterin und bin aber auch sonst noch in diversen Zusammenhängen engagiert, auch zu queeren Themen, aber auch zu Gleichstellungsthemen und auch noch im Gemeinderat als Politikerin für die Grünen, wo ich auch zu diesen Themen arbeite.
Jetzt ist ja das Jahr der Fokus von 16 Tage gegen Gewalt an Frauen auf dem Ausstieg aus der Gewalt. Magst du da dazu noch etwas sagen?
Mhm. Uns ist ganz wichtig, während diesen 16 Tagen, dass wir auf Unterstützungsangebote können aufmerksam machen, also beispielsweise auf die Opferhilfe, dass ein Angebot ist, wo kostenlos, wenn man wünscht, auch anonym in Anspruch genommen werden von allen Menschen. Es braucht für das auch kein Strafverfahren, also man muss nicht bei der Polizei gewesen sein. Und darum ist uns immer ein Anliegen, während diesen 16 Tagen quasi auch in den Fokus zu drücken, was können dann Gewaltbetroffene auch machen. Und gleichzeitig aber auch, was braucht es gesamtgesellschaftlich? Es soll den Weg aus der Gewalt oder den Ausstieg aus dem gewaltvollen Leben soll nicht ein individuelles Problem sein oder jemand, der die Person selber muss schaffen, sondern wir haben als gesamte Gesellschaft eine Verantwortung. Es gibt auch eine Verantwortung von der Politik, dass mehr finanzielle Mittel gesprochen werden, dass es genug Plätze in Frauenhäusern hat und so weiter und so fort. Also es ist wie bei diesem Thema uns individuell wichtig, was braucht es für Einzelpersonen, was wünschen die sich auch, was wünscht man sich vielleicht auch in verschiedenen Lebensrealitäten, was braucht vielleicht eine Frau mit Behinderung, eine geflüchtete Frau, die Gewalt erfährt für Unterstützung. Aber wir wollen eben nicht bei dem stehen bleiben, sondern wir wollen die gesamtgesellschaftliche und die politische Verantwortung auch ins Zentrum rücken. Und das ist ja wie auch der Kern von dieser Kampagne, dass wir mittlerweile, sind es jedes Jahr fast 300 Organisationen, die wirklich während diesen 16 Tagen auf das Thema aufmerksam machen und der Fokus auf das Thema geschlechtsspezifische Gewalt gelenkt wird, weil es eben etwas ist, was uns alle braucht, um darauf aufmerksam zu machen und um da gesellschaftlich auch etwas zu verändern.
Olivia Frey, Frauenzentrale Zürich, ist eine von diesen Organisationen. Magst du etwas darüber sagen, wie sich die Frauenzentrale engagiert zu dem Thema oder auch im Rahmen von den Aktionstagen?
Das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Wir haben zum Beispiel die letzten zwei Jahre haben wir am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zu einem Schrei gegen Femizid.
Ja, da bin ich gekommen, genau.
Genau, da bist du letztes Jahr auch dabei gewesen. Anna ist auch schon dabei gewesen. Um einfach all denen können eine Stimme geben, die eben nicht gehört werden. Jetzt dieses Jahr machen wir das nicht. es ist jedes Jahr ein bisschen anders, eben vom Schwerpunktthema, was fühlt sich stimmig an, was nicht. Dieses Jahr werden wir nebst dieser Podcast-Spezialausgabe werden wir noch den Film «Ciancora Domani» zeigen, wo es um...
Der ist so grossartig. Ich habe den schon gesehen. Und das ist ein Film, der mir richtig, richtig unter die Haut ist. Einerseits, also ich bin ja eh Cineastin, also schon familiär bedingt. Und er ist grandios, also wirklich von gefilmt und aber auch, wie das Thema umgesetzt wird. Ja,
ja, ich finde,
also versuche nochmal zu kommen.
Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich habe ja erst den Trailer gesehen, aber ich habe auch das so empfunden, dass es so der schmale Grat verwünscht von, eben, es ist nicht so, so eine Opferpornografie, sondern es hat auch sehr viel Selbstermächtigung drin.
Wahnsinnige starke Frauenfigur.
Ja.
Also wirklich so, ich komme gerade wie so Gänsehaut über, wenn ich daran denke. Ja.
Genau, und sonst, also ich meine, das Thema Gewalt an Frauen begleitet uns im Alltag immer mal wieder. Also wir sind ja jetzt nicht, wie Anna vorher gesagt hat, eine Opferberatungsstelle, aber nichtsdestotrotz finden die unterschiedlichsten Frauen mit den unterschiedlichsten Themen den Weg zu uns. Und da haben wir natürlich auch immer wieder mal mit Frauen zu tun, die von Gewalt betroffen sind.
Ich würde gerade dort gerne einsteigen, weil ich finde das immer spannend, oder, dass... dass es immer so einen klaren Fokus braucht, also dass die Leute verstehen, dass es um Gewalt geht, braucht es quasi, oder um Gewaltprävention geht, braucht es quasi einen klaren Fokus. Also eben, es ist eine Opferberatungsstelle oder es ist eine Präventionskampagne oder es ist eine Veranstaltung, die sich aktiv gegen Gewalt ausspricht. Was mich da drin würde auch interessieren, darüber zu reden, dass es ja auch schon Prävention ist, Frauen zu stärken. Was ihr ja zum Beispiel macht, ist auch Finanzberatung. Es findet ja sehr oft Gewalt, auch so, also strukturelle Gewalt, finanzielle Gewalt statt. Dort fängt es an, auch häufig, oder? Dass es mit Entzug von Zugriff auf Konti etc. oder überhaupt nicht wissen, was da läuft. Nicht aus, und durch das auch in eine Handlungsunfähigkeit Frauen gebracht werden, nicht aus diesen Beziehungen raus, also einfach kommen nicht raus so. Magst du etwas auch ein bisschen da noch dazu sagen, was ihr in dieser Art und Weise von Prävention anbietet und wie das so auch der Zusammenhang vielleicht ist zu dieser sogenannten Gewaltpyramide?
Genau, also mit der Gewaltpyramide sprichst du etwas an, was sicher nachher Anna noch ganz viel dazu kann sagen, dass wir ja oftmals das, was man in den Medien mitbekommt, das, was man offensichtlich wie als Gewalt auch festmachen kann, ist ja die Spitze vom Eisberg. Wenn man über Femizid lesen, wenn man von Vergewaltigungen hört, das ist ja wirklich die Spitze, aber da fängt es ja das schon ganz unten an, wo wir das Fundament haben, wo es um sexistische Einstellungen geht, wo es um Abhängigkeitsverhältnisse geht. Jetzt gerade auch, wenn du das Finanzielle ansprichst, Sachen, die oftmals ja auch so unsichtbar sind und so schwer auch sind, gerade jetzt, wenn du betroffen bist von dem, das auch können darüber reden, weil das ja wie nicht, also es ist ja wie nicht eine Gewalterfahrung im Sinne der physischen Gewalt, sondern es ist psychische Gewalt. Und es ist so schwierig, dem einen Namen zu geben und mit dem gegen aussen zu treten. Und da ist natürlich der finanzielle Aspekt schon einer, der uns sehr wichtig ist, weil man nur, wenn man finanzielle Unabhängigkeit hat, was auch immer das dann genau heisst, es macht es einem einfach schon viel ringer, dann sich aus so einem Abhängigkeitsverhältnis einfach auch zu befreien. Und wir erleben im Alltag einfach immer noch Frauen, die zu uns kommen, die sagen, also meistens ist es so, wenn jetzt jemand zum Beispiel in eine Rechtsberatung kommt, weil sie sich gerne möchte informieren über eine allfällige Trennung, und sie dann fragt, ja, kann ich irgendwelche Unterlagen mitbringen? Dann sagen wir immer, also wenn sie haben, können sie zum Beispiel mal eine Steuererklärung mitnehmen, einfach damit wir mal einen ersten Blick haben. Und wie viele Frauen es nach wie vor gibt, die sagen, aha, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir überhaupt haben, was ich, keine Ahnung, ich habe keinen Zugriff auf die Unterlagen. Und da fängt es wie schon an, dass man eben die Selbstermächtigung, dass man versucht zu vermitteln, dass das auch das Recht ist, und dass man, auch wenn man noch nicht in einer Abhängigkeitssituation ist, wichtig ist, dass man einfach versteht. Also mir geht es immer darum, aufzuzeigen, also nicht zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, sondern einfach können aufzuzeigen, was sind Konsequenzen von, wenn du dich nach, für A entscheidest, für B oder für C. Dass es, und dass man dann kann, informiert die Entscheidung einfach auch fällen.
Willst du?
Ja, die Prävention oder beziehungsweise halt auch, dass das ja nur, bin ich richtig, nur etwa die Hälfte oder von allen gewaltbetroffenen Frauen, bitte korrigiert mich, redet überhaupt jemals darüber, dass sie Gewalt erleben, also von den Flinta-Personen. Und das ist etwas, was mir oft begegnet in meiner Praxis, dass ich dort erfahre von erlebter Gewalt und ich dann weiss, ja, ich bin jetzt gerade die Einzige, die das weiss. Und da merkt man dann auch die Scham, die da ist, wie fest das ein Tabu ist und wie fest auch so das Gefühl von eigener Schuld kommt. Und ich habe vorhin geredet vom Tanzen und habe mich dann erinnert gestern, und das finde ich eben auch verrückt. Ich finde verrückt, wie viele Gewalterfahrungen erstmal ich schon erlebt habe in meinem Leben, aber auch wie die für mich so ein normal geworden sind. Also es ist erschreckend. Und ich glaube, wenn man mit anderen über das redet, dann geht es vielen ähnlich, die sagen, ah ja, das habe ich auch erlebt, ah ja, das auch. Was mir gestern in den Sinn kam, ist, nicht, dass ich es jetzt ganz vergessen habe, aber auch schon länger darüber nachgedacht habe, dass ich am Tanzen gewesen bin. Ich glaube, zwischen 14 und 15 gewesen. Club, der auch für das Alter war, also jetzt nicht irgendwie für Ältere. Und da hat mir einer zwischen die Beine gelangt von hinten und ich habe dort mich umgedreht und am Eis gehauen. Ich habe dort nicht gefreest. Und er hat mir wirklich seine Fusch ins Gesicht geschlagen. Und nachher habe ich gefreest, amig. Und ich habe das wie nicht mehr so in Verbindung gebracht, obwohl ich ja selber mit dem Freezing auch arbeite, dass es eigentlich so den Moment gegeben hat, oder vom ersten Mal so freezen. Und dann eben nicht mehr können mutig mich wehren. Und so, ich habe eine feministische Mutter und sie hat mir so mit auf den Weg gegeben. Also, ich habe, anstatt das Fotoalbum, habe ich ein feministisches Manifest eigentlich von meinem ersten Lebensjahr, wo so drin steht, irgendwie, eben, wieso meine Eltern nicht geheiratet haben und wieso sie es gegen das Patriarchat sind und wieso irgendwie das alles so muss sein, wie es soll sein. Und ich habe mich dann auch nicht mehr gewehrt. Und ich finde das so wichtig, um darüber zu reden.
Ich finde es mega wichtig. Und weißt, ich finde, wie oder eine feministische Erziehung oder eine feministische Haltung, und da würde mich sehr wundern, auch was Olivia und Anna Beatrice dazu sagen, ist ja, das kann natürlich mega wichtig sein, oder, also ist total wichtig und sind sehr viel Erkenntnis drin und ist eine Lebenshaltung drin. Aber es ist halt nicht so, dass es dich schützt. Und was ja dann eben oft passiert, ist ja dann die Umkehrung. Also quasi, die Scham wird dann zum Teil halt noch grösser.
Das meine ich.
Man ist ja Feministin, oder man ist feministisch erzogen worden, oder man ist eine feministische Mutter und das Kind macht zum Beispiel so etwas, oder wird Opfer, und es ist, ich finde, man muss dort extrem dann aufpassen, dass das nicht eine Verwechslung gibt, weil es ist nicht in unserer Verantwortung. Wir können uns selber nicht schützen. Wir können Räume schaffen, eben, die separiert sind, und man kann ein Awareness-Konzept etablieren und man kann aufklären und man kann darüber reden und all das, aber wir können nicht die Verantwortung für die Täterschaften übernehmen in dem Sinn. Aber vielleicht möchtet ihr da etwas noch dazu sagen?
Ja, also das ist ja wie auch etwas, wo momentan finde ich toll, dass das immer mehr diskutiert wird, also auch die Verantwortung übernehmen, dass halt auch Cis-Männer müssen die Verantwortung übernehmen, dass das immer mehr auch eingefordert wird so und dort auch immer mehr auch passiert. Und das finde ich extrem wichtig, dass es nicht, ich habe das Gefühl, Frauen, Flinta-Personen reden wie schon lange untereinander über die Themen, wie du, Sarah, richtig gesagt hast, eben, doch immer noch ist es ein Tabuthema. Es wird trotzdem noch zu wenig auch in diesen Räumen darüber geredet, aber trotzdem eigentlich mehr. Und auch dort ist so ein bisschen die Frage, oder was man immer wieder auch gehört, so viele von uns kennen Opfer von Gewalt, aber wenige kennen Täter, dass das dort wie auch normal ein grösseres Schweigen gibt. Und bei dem Beispiel, das du gesagt hast, mit zwischen Beilangen, das ist ja nicht einmal mehr ein Graubereich. Also es wird ja oft dann so gesagt, ja, es ist irgendwie doch so oft irgendwie, man darf nicht einmal mehr flirten und so. Also,
man weiß ja gar nicht mehr, was man machen darf.
Genau, und mega oft ist es halt wirklich eigentlich 99,9% der Fälle ist es nicht ein Graubereich, sondern es ist völlig klar, dass das etwas ist, was absolut nicht in Ordnung ist. Und mega viel geht es in diesen Sachen auch um Macht. Mhm. Also ich kann es mir halt erlauben, ich kann es mir leisten. Und dort muss man eigentlich ansetzen, dass wir als Gesellschaft eigentlich eine Gesellschaft sind, wo man sich ja, wo Macht aufgelöst wird. Und dann sind wir eben wieder bei dem Gleichstellungsthema, dass eigentlich Gleichstellung die erste Gewaltprävention ist. Und auch dort braucht es eben uns alle, also alle Mitglieder von dieser Gesellschaft. Also es ist wie, ja, es braucht wie eben eigentlich noch viel mehr Effort und auch viel mehr auf der politischen Seite, um das auch noch mal anstossen zu können. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, zum Abschließen, du hast wie ja noch gesagt, ja, es ist wie ein Raum gewesen, der auch für junge Menschen war, also 14 bis 15. Und dort finde ich halt gerade, umso mehr braucht sie so, in so Räumen wie auch noch mal mehr so eben Awareness-Konzept, wie du gesagt hast. Menschen, die jetzt besonders gut anschauen. Aber schlussendlich, egal wo man ist, so etwas darf einfach nicht passieren. Es ist wie so, ja, manchmal setzt man dann wie auch quasi mit dem Awareness-Konzept an Orte an, wo es vielleicht eh schon sensibilisierte Leute hat. Oder macht sich dann so ein bisschen lustig darüber, ah, jetzt brauchen wir da nochmal so ein Awareness-Konzept, und so.
Aber eigentlich dort, wo es wirklich bräuchte, findet es ja gleich auch oft nicht statt.
Oder? Genau, eben. Also eigentlich ist es eben also wichtig, dass wir grösser darüber ausgehen, dass es überall eben ein Thema ist und dass es überall mehr ins Bewusstsein kommt und völlig klar ist, dass die Sachen wie einfach nicht mehr gehen und das ist Gewalt und Punkt.
Ich bin wie so gerade ein bisschen hergerissen. Ich finde, das eine, was du vorhin mal angesprochen hast, ist so, dass eben die feministische Erziehung, wo ich denke, ja, also irgendwie als Mutter, ich habe einen Teenager daheim, irgendwann ist wie so das, was irgendwie die Mutter daheim erzählt, ist wie so semi-interessant und dann verliert man ja so einen Teil von auch Einfluss aufs eigene Kind und dann wird dann auch das, was rund um einem herum passiert, viel, also ums Kind herum und den Teenager herum, wird wie viel wichtiger. Also auch da, wie so ein bisschen, einerseits mir als Mutter den Druck zu nehmen, das heisst, ich habe es dann falsch gemacht, wenn irgendwie sei es mein Sohn oder meine Tochter irgendwie Gewalt erlebt oder Gewalt ausüben. Und das andere, wo ich im Moment wirklich sehr, sehr verzweifle, ist, dass ja, ich finde, in gewissen Kreisen wird viel offener über Gewalterfahrung geredet. Man hat die Räume und Hankerraum sind wir in einer aktuellen Weltlage, wo, also ich jetzt gerade schmunzeln und denke, ah ja, Awareness-Beauftragte bräuchten wir im Weissen Haus demnächst. Also, wo ich so denke, es ist, also scheint immer noch kein Hindernis zu sein, Präsident vom mächtigsten Land der Welt zu werden, wenn man irgendwie, ich weiß nicht genau, wie man es rechtlich muss sagen, was er jetzt genau ist, aber dass er, was sexuelle Gewalt angeht, kein Unbeschreibungsblatt ist. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ja, dann jetzt auch noch Kabinettsmitglieder ernannt, die ja da auch, also es scheint okay zu sein.
Ja, also was du ansprichst, ist ja unglaublich wichtig, weil es ist ja eigentlich so die Basis von unserer Gesellschaft, wo wir ja drin leben, oder? Also, und wenn natürlich eine Gesellschaft quasi geführt wird von Menschen, die rassistisch sind, die behindertenfeindlich sind, die sexistisch sind, etc., sogar verurteilt können werden. Also, und ich meine, wir schauen natürlich ja jetzt immer sehr stark auf Amerika, was mega wichtig ist, aber wir können auch mega nahe schauen. Ja. Und wir können auch schauen in den Unternehmen, wo wir zum Teil tätig sind, und wir können in den eigenen Familienstrukturen sogar schauen. Also wenn man sich jetzt auch Familien als System vorstellt, also und wenn die Basis dort ja schon die Haltung nicht stimmt, oder? Also dann ist es ja in dem Sinn, also da kannst du also kannst nicht eine feministische Erziehung noch immer reinbringen, wo die Haltung nicht einmal die Gleichstellung ist quasi. Oder wenn jetzt, man erschöpft sich auch mega fest, wenn man in einem Unternehmen ist, wo die Haltung sexistisch ist und man dort drinnen einen anderen Weg wird geben und sichere Räume schaffen, eben das Awareness-Konzept an einem sexistischen Ort, ist einfach eine schwierige Sache, oder?
Ja, ist so ein genau. Kampf gegen Windmühlen.
Ja, dann, ja. Absolut. Ja. Und ich finde es auch ein wichtiges Beispiel, weil es geht ja auch um die Rape-Culture. Also Dagota Lavoye, die Opferberaterin ist und Autorin, hat ja dazu ein ganzes Buch geschrieben, wo ich jetzt auch, wir werden ja heute auch noch Buchtipps geben und das wäre zum Beispiel...
Und Musiktipps,
genau. Und das wäre jetzt ein Buch, wo mir ein sehr grosses Anliegen ist und ich finde auch, wo man in Happen zum Teil muss lesen, weil es einfach sehr heftig ist, aber auch wie eigentlich in jeder Zelle von unserer Gesellschaft eine Abwertung oder ein Sexismus drin ist und wie Frauen im ganz fein, finde ich eben das falsche Wort, oder? Aber so in allem innen eigentlich schon sexualisiert werden, abgewertet werden. Schon kleine Mädchen. Und ich habe hier ein Beispiel, das ich gerne teilen würde, wie sich auch mein Denken vielleicht verändert hat. Also vielleicht auch für die Zuhörerinnen, die in diesem Prozess sind. Und den haben wir ja alle auch, wir haben den alle gemacht. Und es ist ein Prozess, der ja auch nie aufhört, sich mit dem auseinandersetzen und auch bei uns selber natürlich feststellen, wie wir können Rape also Culture leben und wie auch wir Vorurteile haben und Scham produzieren bei anderen. Und ich habe ja eine Tochter, sie ist 10 und sie hat eine Behinderung. Und im Sommer hat sie, also sie hat lange blonde Haare gehabt und sie ist, also man würde sagen, sie entspricht so dem, wo man sagt, das ist jetzt ganz ein herziges Mädchen und sie wird jetzt weiblicher und dann hat sie so ein Trägerröckchen angehabt und der Träger ist immer so ein bisschen runtergerutscht und sie hat aufgrund von, auch von ihrem Entwicklungsstand, hat sie kein Schamgefühl, das ist ihr wie egal. Und dann habe ich wie festgestellt, dass wenn wir zusammen unterwegs sind, das Blick von der Mann sich verändert und dass sie auf uns schauen und auch jetzt auf meine Tochter. Und mein erster Gedanke war, ich muss ihr etwas anderes anlegen. Also ich glaube, sie darf nicht so viel Haut zeigen. Und dann habe ich irgendwie für mich gefunden, ja, okay, ich lebe ja in diesem System, ich muss ja wie überlegen, was mache ich, um sie auf eine gewisse Art und Weise zu schützen. Und ja, ich schaue wirklich manchmal ein bisschen, dass einfach wie der Träger besser sitzt, sage ich mal. Aber eigentlich habe ich gefunden, nein, es dürfte eigentlich nicht sein, dass sie nicht dürfte, das wirklich ganz, einfach ein normales, herziges Trägerkleid anlegen, ohne einen Gedanken irgendwo, wo sexuell ist, dort drin. Und sogar wenn. Meine Erziehung soll nicht so sein, dass sie sich anpassen muss und aussen muss sich nichts ändern. Eigentlich müsste es doch so sein, dass sie sich völlig frei kann entwickeln kann und der Raum sicher ist, wo sie drin ist. Und das sind aber so grosse Dilemmas in dem Innen und wo ich für mich so extrem spürbar war, okay, das ist wirklich, ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich mir muss überlegen, wie sicher ist meine Tochter aufgrund von ihrem Kleidungsstück.
Ich kann das so gut nachempfinden. Ich glaube, unsere Töchter sind etwa gleich alt. Und meine Tochter ist sehr, sie hat sehr einen extravaganten Kleidungsgeschmack schon immer gehabt. Und ich habe mich schon so oft ertappt bei diesen Gedanken und kann mich aber wie auch nicht ganz... Also ich hatte immer so das Gefühl, dann, der mit dem «Sie schützen» ist wie grösser, weil das ist das, wo ich so einigem das Gefühl habe, ich kann es beeinflussen und das Rundum kann ich so schlecht beeinflussen.
Ja, genau. Und der schmale Grat. Und wir sind ja heute auch eben mit dem Fokus Weg aus der Gewalt. Und du, Anna-Beatrice, wirst sicher, mich ins nachher Wunder auch, weißt du, was machen wir konkret auch? Was ist das Angebot? Und auch so, wirklich so ein bisschen das übergeordnete Gesellschaftliche, was braucht es da? Und gleichzeitig gibt es ja auch so die individuellen Wege. Und für mich, ist persönlich der Satz, der jetzt wieder auftaucht, der aber nicht ein neuer ist, die Scham muss die Seite wechseln. Wo schon aus der Frauenbewegung in den 70er Jahren so benannt wird. Du weißt vielleicht von wem, weißt du es gerade? Nein. Und für mich ist der Satz so wirklich wie ein Schalter, wo es gekippt hat. So zu verstehen, ich schäme mich für etwas oder ich fühle mich vielleicht sogar schuldig. Und zwar jetzt nicht jetzt so massive Gewalt wie jetzt die ich vorhin beschrieben habe, sondern halt auch die feinen Formen von Gewalt, die ich erfahren habe, wie Gaslighting, Formen von psychischer Gewalt, wo ich mich geschämt habe, also gerade auch geschämt habe, wie kann mir das passieren? Ich bin feministisch erzogen worden. Und der Satz, der hat eine wahnsinnige Kraft. Und ich muss den auch immer mal wieder benennen.
Also im Sinn auch von, schäm du dich, dass du das machst.
Genau. Oder? Ja, genau. Und nicht ich.
Also, wenn, oder auch nochmal auf das Beispiel komme mit meiner Tochter, nicht sie muss sich
genau,
schämen.
Das ist, darum habe ich es jetzt gesagt. Genau.
Und sondern du, wo dort drin irgendwie genau. Sie abwertest. Ja, genau.
Und das ist mir wirklich auch in der Therapie nochmal ganz wichtig so gewesen, zum Begegnen. Also ich habe therapeutisch auch an diesen Gewalterfahrungen geschafft und wirklich das nochmal so dürfen benennen, bis zu wirklich die Hand wegschlagen und wirklich so, hey, oder du bist es und nicht ich. Und das betrifft nicht nur einmal. Und so ganz klar haben, oder das ist jetzt sehr ein persönlicher mein Weg aus der Gewalt, aber wirklich, ich bin nicht schuld, sondern er oder sie sind schuld. Und bevor wir so ein bisschen zum eben Übergeordneten kommen, würde es mich wie auch wundern, Was hat euch geholfen? So, eben wenn jetzt das so, es ist ja auch eigentlich, du merkst, jetzt wird sie angestarrt. Was ist dein Weg, so mit dem, also aus dem Weg so raus, aus dem rauszufinden?
Ja, ich habe das ja auch in der Vorbereitung auf den Podcast, wo wir ja schon zum vierten geredet haben, schon gesagt. Ich glaube, für mich ist es mega wichtig, sie überhaupt zu erkennen, was das ist, oder? Also eben auch darum sind mir eben die strukturellen Diskussionen auch immer so wichtig, weil ich finde, überhaupt mal zu erkennen, dass das nicht okay ist und dass das patriarchalisch und dass das sexistisch ist und dass das eine Rape-Culture ist, worin wir leben. Und ich habe extrem viel Bücher über das gelesen. Ich habe mega viele Podcasts gehört. Und dann kommt ja so Erkenntnis um Erkenntnis und der eigene Prozess. Man hütet sich ja quasi immer wieder und merkt so, ah, jetzt gehe ich da wieder einen Schritt weiter und habe wieder etwas gelernt. Und konkret also jetzt für mich persönlich, also ich finde, was ich oft erfahren habe, ist halt auch also wie Gewalt im Sinn von eben mich anlangen und mich abwerten, meinen Körper mega stark abwerten. Wir haben auch schon über das geredet in einer Podcast-Folge. Eben, dass man mir zum Beispiel gesagt hat, also das ist jetzt auch also ein Teaser, das könnte auch ein Trigger sein für die einen, aber ich bin zum Beispiel in einem Club, mag ich mich gut erinnern, mit etwa 20 gsi und dann hat eine zu mir gesagt, und das ist der Clubsitzer gsi, also hat er quasi in der Hierarchie einen gewissen Status gehabt, oder, wo man dann muss schauen, dass man den nicht verrückt macht, ob ich jetzt da einfach in dem Hinterräumli mit ihm würde Sex haben. Und dann habe ich gefunden, ob es ihm eigentlich spinnt. Also, und dann hat er gefunden, ja weisst, ich habe gedacht, ich versuche es mal, aber dein Arsch ist mir jetzt dick. Und das ist so die Abwertung, oder? Wo ja dann stattfindet. Und so eine Art von Gewalt habe ich oft erlebt. Und dort drin aktiv geholfen hat mir ja, irgendwo ein gewisses, also mich wie zu befreien von, also ich muss dem nicht gefallen, dem Typ. Oder? Also es ist wie, ich darf den beschimpfen, ich darf sagen, schäm doch du dich. Also das ist dann dort auch mega eskaliert übrigens, weil ich dann gefunden habe, was bist du eigentlich alles, wie sie zu Telefon aus meinem Freundeskreis, die zu ihm sind. Also das ist vielleicht auch noch gut zu sagen. Man muss es nicht für sich behalten. Und also es ist dann auch so gewesen, dass sich die Person auch entschuldigt hat dann bei mir telefonisch und wenn ich heute der Person begegne, man kann sich Hoi sagen und so. Aber man darf andere informieren und auch wenn die Leute sagen, ja, der hat das sicher nicht so gemeint und das findet halt statt in diesen Clubs und der hat halt zu viel getrunken, nimm es doch nicht so persönlich oder Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Also ja, es gibt ja x so Entschuldigungen und Gaslighting von diesen Erlebnissen und das hat mir mega geholfen, ja, die Solidarität in dem Moment dort. Dass man gefunden hat, dass das geht überhaupt nicht und dass es nicht einfach still geblieben ist. Und ich weiss, dass es aber für ganz viele mega anders ist. Und auch immer wieder so Gewalt, also, und noch, also extreme Gewalt erleben und auch keine Solidarität haben. Und das finde ich einfach sehr wichtig, auch in dem Podcast, wo es ja auch um Verbindung schaffen geht und wo es darum geht, unterschiedliche Lebenswelten zu sein und Solidarität zu haben unter Frauen, dass das einfach auch etwas ist. Und ich finde, es ist mega wichtig, dass man das ernst nimmt und dass man die Solidarität dann gibt. Ja. Was hat euch geholfen, Anna und Olivia?
Also ich finde halt die Einordnung, die ihr jetzt auch schon vorher ein bisschen angesprochen habt, in dem gesamtgesellschaftlichen System mega wichtig. Die Olivia hat es vorher gesagt, auch mit dieser Gewaltpyramide. Mhm. Und ihr habt das eigentlich alles schon mega gut umschrieben. Dass es wie am Boden ist halt, oder der Nährboden von all dieser Gewalt, ist halt die fehlende Gleichstellung, sind Diskriminierungsstrukturen, sind Machtungleichheit, das sind auch stereotype Rollenbilder, Vorstellungen von, ja, Frauen, die wissen halt damals nicht so genau, was sie wollen, und dann muss man ein bisschen nachpushen, und wenn Nein heisst Ja, und also die ganzen perfiden Vertreibungen auch, die sind wie auf der untersten Stufe, und dann geht es eben rauf im Sinne von anzüglichem Blick, Nachpfeifen, Formen von psychischer Gewalt, Kontrolle, Isolation, massivere Formen von physischer Gewalt, auch häusliche Gewalt und eben, wie vorher schon gesagt hat, dann Vergewaltigung bis hin zum Mord. Und jetzt auch bei dem Beispiel, das du gebracht hast, oder bei Kleidungsstücken. Wir wissen ja eigentlich alle, oder wir reden darüber, dass Kleidung hat nichts damit zu tun, ob ich Gewalt erlitten habe oder nicht. Es spielt keine Rolle, was jemand anhat. Aber trotzdem ist es wie noch so tief drin, und die Verantwortung wird so fest den Betroffenen zugeschoben. Und auch in dem Rape-Culture-Narrativ, wo du gesagt hast, im Sinne von, Männer können sich halt nicht so gut kontrollieren, und darum müssen halt Frauen schauen, dass sie sich irgendwie anständig, in Anführungs- und Schlusszeichen, anlegen. Und dann ist man sicher. Und eben auch, wo passiert die Gewalt, halt im Club, oder in einem Park in der Nacht. Klar, die Gewaltfälle gibt es, und die haben auch so Beispiele gebracht. Aber die allermeiste Form von Gewalt passiert bei Menschen, die man kennt, wo einem nahe sind, wo es auch noch mal schwieriger ist, sich Unterstützung zu holen, wo es auch noch mal schwieriger ist, vielleicht zu erkennen, ah, das ist jetzt auch Gewalt. So. Und mit dem wird halt, oder das alles, unsere ganze Gesellschaft schützt Täter mit dem. Mit dem, dass eben die Verantwortung ist bei der Frau oder bei der Mutter, die Tochter halt eben so anzulegen, dass ihr halt nichts passiert. Oder eben auch im Club, dass man halt sich kann wehren und nicht freest. Also dass man wie parat ist, auch anzustehen, für sich einzustehen und so. Und eben eigentlich, wie vorher schon gesagt, das Weggehen von dem und können sagen, eben die Scham muss die Seite wechseln. Tatpersonen sind eigentlich die Personen, die müssen eben sich schämen, wo man Verantwortung übernehmen, wo man Verantwortung tragen. Ja, das ist wie etwas, wo noch fehlt, und mir hilft eigentlich einfach so die Einordnung von, es hat eigentlich wirklich mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun, dass wir als Frauen, als Flinta-Personen genau diese Sachen erleiden müssen, dass uns die Sachen oder die Gewalt angetan wird, und dass es wie nicht ich individuell nicht. Also es ist auch wie so, dann so ein frustrierend im Sinn, ich kann eigentlich machen, was ich will, ich kann mich eigentlich nicht wirklich schützen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was auch Angst macht. Und das macht aber auch die Narrative nochmal stärker, weil ich selber, es ist ja auch schön, oder es gibt mir auch eine Sicherheit, wenn ich mir einreden kann, ich muss einfach schauen, dass ich nicht so einen grossen Ausschnitt habe, dann belästigt mich mein Chef nicht mehr. Und darum das gibt mir ja wie auch eine gewisse Sicherheit, und darum, das macht die Narrative halt dann wie nochmal stärker, weil sie halt auf dem Sicherheitsbedürfnis wie irgendwie reagieren. So. Das gibt so eine Verstärkung in das rein, von, es nimmt die Verantwortung weg von den Tätern, gibt mir eine Scheinsicherheit, verstärkt so die Wechselwirkung, und darum ist es eben so wichtig, dass man eben auch über das redet und wie auch das kann benennen kann. So.
Darf ich ganz schnell da einhaken?
Ja.
Weil einfach noch im Rahmen von 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und auch Ausstieg aus der Gewalt, und sehr oft ist die Gewalt im häuslichen Rahmen. Und ich möchte nur da schnell drin rein, kurz. Was ja auch oft passiert bei häuslicher Gewalt, ist eben das, was du jetzt beschreibst. Also ich muss ja jetzt nur die Pfanne leisliger irgendwo anstellen, und dann wird er nicht explodieren. Oder ich muss jetzt nur schauen, dass ich ihn nicht noch, also ich darf jetzt nicht heute ihn auf etwas ansprechen, weil heute verträgt das nicht,
klar, sonst wird er dann
explodiert. Mhm. Und das muss ja nicht einmal unbedingt zuerst eine körperliche krasse Gewalt sein, sondern vielleicht schon im Sinn von Liebesentzug oder wieder sagen, ja, jetzt kommst du wieder mit dem weiss ich was, und überhaupt merkst du eigentlich nicht, wie du bist und überhaupt das und das und so und so. Und eben, dass auch dort so wichtig ist, dass man auch dort dass die Frauen erkennen, dass sie können noch so alles machen, und es wird stattfinden, und dass sie nicht die Schuld tragen. Aber es ist natürlich mega schwierig, dort das überhaupt zu merken, dass man in dem innen ist.
Ja, oder? Das ist mega schwierig, weil es schleichende Prozesse,
genau,
sind. Es ist tut sich häufig zuspitzen. Die Person ist einem ja extrem nah, man liebt sich und es hat ja auch verschiedene, aber es gibt verschiedene Phasen. Es ist immer noch oder sehr lange in der Schweiz ja Privatsache gewesen, auch rechtlich. Das heisst, es ist wie auch noch tief im Sinne von, ja, man muss das halt irgendwie untereinander regeln oder es ist halt nur ein Streit. Die Sachen sind wie halt alle auch noch extrem tief drin. Und wenn einem jemand so nah ist, sind Grenzüberschreitungen ja teilweise auch schwieriger selber zu erkennen. Ja, es ist wirklich, wie du sagst, es ist extrem schwierig. Und auch dort wieder das, was wie unterstützt, ist eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung, dass halt man als Freundin mal nachfragt, hey, mir ist aufgefallen, irgendwie, du bist beschimpft worden, wo wir damals zusammen unterwegs waren, irgendwie zu vierten oder so in einer Gruppe von deinem Partner. Kommt das öfters vor? Wie geht es dir mit dem? In der Nachbarschaft, dass man eine gewisse Sensibilisierung hat, dass man wie eben als gesamte Gesellschaft da die Verantwortung kann übernehmen kann, weil die Betroffenen selber, die sind halt wirklich, ja, man ist in dieser Situation rein und erkennt vielleicht auch nicht mehr ganz genau, was ist jetzt richtig und falsch, das gehört ja eben auch, wie Olivia vorher schon angesprochen hat, auch zu häuslicher Gewalt dazu. Oder das, was du gesagt hast, Sarah, das Gaslighting, so dass eben du hast mich jetzt halt hässig gemacht, weil du die Pfanne so laut angestellt hast, obwohl ich so einen schwierigen Arbeitstag hatte. Und du machst mich so hässig und darum muss ich immer so verrückt werden. Auch wieder in dem Sinne, dass wir wirklich als Gesellschaft da Täter so einfach machen, sich aus dieser Verantwortung rauszunehmen, individuell, aber auch als gesamte Gesellschaft, dass man immer wie sagt, die Gewalt erleben, könnten irgendwie ihr Verhalten ändern, könnten sich anders anlegen, könnten, was weiß ich, bis hin zu, ah, jetzt ist sie wieder zu dem zurückgegangen, wo er sie fast umgebracht hat. Ja, so ein bisschen. Genau. Und auch wieder ist man bei ihr und nicht, warum ist die Person überhaupt so unglaublich gewaltvoll und übt so viel Gewalt aus. Es ist wirklich immer so die Verschiebung hin zu den betroffenen Personen in unserer Gesellschaft.
Also du kannst es eigentlich nur falsch machen.
Genau.
Ja, als Opfer. Ja. Und ich glaube, so zu dem, was du noch gesagt hast, Mara, was hat uns geholfen, ich würde eigentlich alles, was ihr sagt. Und was jetzt, ich denke schon auch mit dem, ja, wenn man ein bisschen älter wird, es werden ja dann auch, also ich merke an mir, dass ich auch viel sicherer geworden bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist so ein paar Jahre her, wo mir jemand mit, ich habe mit ihr zusammen studiert und dann hat sie mir gesagt, weisst, ich bin im Zug gewesen und dann hat im vollen Zug und der, der vis-à-vis von mir gesessen ist, hat sich angefangen, also im Geschlechtsteil zu berühren. Und dann bin ich einfach aufgestanden und habe gerufen und gesagt, schaut alle mal den an. Und dann habe ich gesagt, oh wow, also ich glaube, ich hätte das, jetzt würde ich das mich auch getrauen, aber wahrscheinlich vor 20 Jahren hätte ich mich das nicht getraut. Und was in all diesen Jahren und all die Erlebnisse, die ich erlebt habe, was wie immer geblieben ist und wo ich glaube, mit dem Älterwerden fast noch zunimmt, ist einfach die verdammte Wut. Also die merke ich bei mir extrem und das ist einfach auch ein rechter Antrieb für mich, weil ich so das Gefühl habe, ich glaube, sonst würde ich glaube, verzweifeln. Weil eben genau das, was du jetzt vorher gesagt hast, man kann es nur falsch machen. Es hört ja wie nie auf. Und es fängt dann an, wenn jetzt meine Tochter irgendwie in einen Selbstverteidigungskurs geht, finde ich so, ja, ist ja schon noch gut, aber wieso gibt es eigentlich nicht einen Kurs für irgendwie die 10-jährigen Buben, wie man einfach sich anständig verhaltet? Und so da, durch das alles durch ist, so die Wut ist schon recht Benzin für mich, wo mein Motor am Brennen behaltet. Ich fahre nicht mal Auto.
Und man sagt, Wut ist die Abgrenzungsemotion. Wut ist wahnsinnig wichtig, wenn es um einen Ausstieg geht, aus der Gewalt raus. Ich weiss, dass du noch Songs mitgebracht hast. Ich habe eine fikte Playlist mit alles Musik drauf, wo ich meine Wut rauslasse. Es tut wahnsinnig gut. Ich mache es gerne zum Beispiel Kopfhörer drauf und Leergut entsorgen und dann schmeiße ich die Flasche so richtig rein. Magst du mit alle Show Notes, aber vielleicht einen, den du mitgebracht hast, etwas darüber sagen? Und wieso?
Es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. also einer ist für mich von der Lauryn Hill, I'll Get Out. Und der I'll Get Out, da singt sie ja über das Ausbrechen aus so einer toxischen Beziehung, wo es ja vor allem auch um psychische Gewalt geht, wo sie sagt, ich spiele nicht mehr nach deinen Regeln und das und die quasi so das die Shackles, die wo du mir gemacht hast, die schüttle ich jetzt ab. Und ich finde das, also der Text, zusammen mit natürlich ihrer unglaublichen Stimmkraft, das ist wirklich so eine, wo ich so denke, yes, der ist es. Aber ohne irgendwie, also an den Punkt musst du ja wie auch zuerst mal kommen. Also das ist ja dann auch noch so, das heisst jetzt nicht, los ist das Lied und alles wird gut, aber ich finde, es tut so eine Emotion unterstützen von, hey, ich mache das wie nicht mehr mit. Das ist so eine, wo ich...
Und das ist ja wie so ein kleines Stückchen aus einem Weg raus. Und ich finde das auch so wichtig. Ich habe vorhin auch gemerkt, oder du hast noch so angesprochen, so dem eigenen, ich sage mal, dem eigenen Gespür oder dem inneren Kompass anfangen misstrauen, was ganz häufig passiert. Und ich weiss, ich habe meinen Kindern, die sie klein waren, immer gesagt, es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Die einen Geheimnisse machen ein ganz schönes Gefühl da in der Brust und im Bauch. Und die anderen geben das komisches Gefühl in der Brust und im Bauch. Und die ist ganz wichtig, dass du jemandem Erwachsenen erzählst. Und ich habe auch gesagt, wenn man es erzählen kann, wenn man es nicht mir erzählen will. Und eigentlich kann man wie sagen, oder wie du, Mara, hast gesagt, es ist so wichtig, es überhaupt zu erkennen. Ja, und woran erkenne ich es denn? Ich erkenne, wenn ich wirklich mal auf mich höre, eigentlich sehr gut, dass etwas sich gerade nicht gut anfühlt. Nur verlieren wir manchmal wie den Kontakt zu unserem Gespür, wie wir halt so eben beeinflusst sind und so gesellschaftlich beeinflusst oder dann eben auch individuell von einer Person, die uns irgendwie eine Gaslighting mit uns betreibt, dass wir uns wie nicht mehr spüren. Und ich glaube, für mich war das auch so ein wichtiger Weg noch gewesen, auch wieder anzuspüren und mir selber, meiner Wahrnehmung zu vertrauen. Und wenn sich etwas ungut anfühlt, dann darf ich eben auch wütig sein und Nein sagen und mich abgrenzen.
Sarah, du hast ja schon in deinen Podcasts genutzt, weißt, um mir Danke zu sagen, oder? Aber wenn ich jetzt das höre, dann möchte ich wirklich mal sagen, also ich möchte dir Danke sagen, weil das Thema Wut, wie Olivia auch beschreibt, kenne ich mega stark. Und mir sagt man oft, du bist immer so wütig und wird nicht so hässig. Und es gibt manchmal dann eine Umkehrung, dass ich dann zur Täterin gemacht werde im Sinne von, du schreist ja in die Welt raus und du wirst immer so hässig. Und dank dir, Sarah, konnte ich mit meiner Wut Frieden schliessen. Also ich nehme sie unter die Lupe und ich schaue durchaus mega fest an, wo ist auch wichtiger, dass ich gewaltfreier in dem Sinn kommuniziere. Aber ich konnte annehmen, dass die Wut eine Abgrenzungsemotion ist von mir und dass sie mir jedes Mal etwas zeigt. Und
das ist der Kompass.
Möchte ich dir jetzt mal Danke sagen. Nein, wirklich, weil es ist so wichtig. Es ist der Kompass. Jedes Mal, wenn ich wütig bin, zeigt es mir irgendwo, entweder ist meine Grenze überschritten worden oder es ist ein Thema da, das ich noch anschauen muss, wo irgendetwas wie bei mir auch ist, wo sich nicht stimmig anfühlt. Aber ich finde das im Zusammenhang mit, oder wir erfahren bei Gewalt oft, also wenn wir Gewalt betroffen sind, erfahren wir manchmal ja auch Wut und darum finde ich so ein wichtiges Thema, weil das ist eine andere Wut, die wir beziehungsweise ist eine Aggression auch, die wir dann erfahren. Aber wenn es uns wütig macht, finde ich es auch wichtig, dass wir das können zulassen und dass man das kann zu einer auch Art kollektive Kraft machen, die dann auch positiv sein kann. Ich hatte auch so Gespräche mit anderen Feministinnen, die sagen, sie haben Angst vor Wut. Oder? Und ich bin mittlerweile wirklich froh darum, dass der Kompass da ist.
Es ist ja die Wut, also ich meine, Frau und Wut ist ja auch total, also ich meine, die Furie, da gibt es ja, es ist ja also ich habe schon meinen Job verlassen, weil ich so verrückt worden bin und man mir gesagt hat, dass das nicht geht. Und ich meine jetzt ja nicht, dass ich irgendwie, also ich habe keine Tobsuchtsanfälle und ich werde nicht gewalttätig oder irgendwas, ich bin einfach wütig. Und ich glaube, da auch so ein bisschen wegkommen von dem Bild, dass man das als Frau nicht darf und dass das irgendwie unweiblich ist oder eben wie mit, also ich habe mir gerade Hysterie in den Sinn gekommen, wo es ja auch nur für Frauen gibt. Und Furie gibt es ja auch nur für die Frauen. Also es ist wie so, das darf nicht.
Anna Beatrice, Wut, Abgrenzung, Weg aus der Gewalt, die 16 Tage. Magst du etwas sagen, was alles läuft? Also klar, nehmen wir es auch in die Show Notes, aber ich fände es gleich schön von dir, etwas noch zu hören, wirklich auch zum Programm, zu den Schwerpunkten.
Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt. Dieses Jahr steht wirklich so die Solidarität im Zentrum, sodass man es wirklich, wie schon oft jetzt gesagt, uns alle braucht und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung zum Gewalt zu verhindern. Und darum haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal so eine grosse nationale Demonstration in Bern organisiert, wo wir wirklich gemeinsam auf die Straße gehen und wie eben auch...
Wann ist die?
Die ist am 23. November. Um wie auch gemeinsam eben können zeigen, die Wut auch zeigen und die Solidarität und gemeinsam anstehen. So, hey, es braucht politische Massnahmen, es braucht mehr Plätze in Frauenhäusern, es braucht finanzielle Ressourcen für Opferberatungsstellen, es braucht auch rechtliche Anpassungen und so weiter und so fort. Also so die Verantwortung wirklich einzufordern gemeinsam. Und dann hat es im Verlauf von den 16 Tagen, wir haben es vorher schon gehört, aber ganz viele verschiedene Anlässe. Das sind Gesprächsrunden, es sind Kinovorstellungen, es sind Strassenaktionen, wo wirklich es darum geht, das Thema geschlechtsspezifische Gewalt ins Zentrum zu rücken, darüber zu reden. Und halt, eben, es ist ein tabuisiertes Thema, es ist ein Thema, das unsichtbar gemacht wird, es ist ein Thema, das einem eingeredet wird, dass es aber selber mein eigenes Problem ist oder das, wo eingeredet wird, dass es jetzt nicht so schlimm war. Und wir wollen wirklich während dieser 16 Tage gemeinsam sagen, nein, da muss angeschaut werden, da muss sich etwas ändern und halt auch mit dem feministischen Blick. So, es braucht wie einfach eine Veränderung gesellschaftlich, die mehr hin zu einer feministischen Einstellung geht, um wirklich auch die Gewalt zu verhindern. Und eben schlussendlich, wie gesagt, es braucht mehr Gleichstellung. Und das schaffen wir wie nur mit dem feministischen Blick oder dem feministischen Ansatz, wo ja auch, wenn wir wieder auf die Weltlage zurückkommen, mega in Abrede gestellt wird, wo ja auch gesagt wird, es ist zu viel, es ist zu extrem. Auch wieder das in der Wut rein. Ja, auch während der 16 Tage, tun nicht übertreiben mit den Forderungen, bleiben doch irgendwie, jetzt hat man doch schon so viel erreicht, dass wir wirklich eigentlich weiterhin anstehen und sagen, das langt aber noch nicht, weil wir jetzt da gehört haben, auch jede von uns kann ein Beispiel geben. Ja, es ist wirklich allgegenwärtig und sollte eigentlich auch politisch ein riesen Thema sein und es wird so am Rand so ein bisschen unter ferner Liefen oder dann noch als Frauenthema irgendwie abgewertet. Darum, es geht wirklich einfach darum, laut und klar zu sagen, hey, wir müssen da hinschauen und eben auch zeigen, was kann ich denn machen, wenn ich Unterstützung holen will. Klar auch individuell für Betroffene da sein, aber eigentlich auch, dass wir gesamtgesellschaftlich etwas ändern können. Das ist so unser Ansatz, den wir jeweils während diesen 16 Tagen probieren. Und klar, eigentlich müsste es jeden Tag ein Thema sein, aber so kann es wie gebündelt während dieser Zeit nochmal so ein bisschen in den Fokus gerückt werden. Und eben, es lebt von dem, dass sich so viel beteiligt, dass es wie das gemeinsame Leben ist.
Darf ich ganz schnell auch ein Danke sagen, weil ich finde es unglaublich, was ihr mit diesen Aktionstagen an unterschiedlichen Organisationen auch zusammenbringt. Also nicht nur geografisch aus der ganzen Schweiz, sondern auch wirklich sehr verschiedene Organisationen. Und ich finde es mega toll, dass wir jedes Jahr, du sagst es richtig, es müsste jeden Tag eigentlich ein Thema sein, aber dass man es nutzt, halt dann, wenn einmal die Aufmerksamkeit da ist, dass das einfach jedes Mal auch wieder klingt mit super Aktionen, die ihr macht. Also danke für dein Engagement.
Ja, und ich finde eben das auch so wertvoll, dass eben so viele verschiedene Organisationen mitmachen, wie ihr ja auch jedes Jahr und auch halt Organisationen, die auch unterschiedliche Ansätze haben. Das feministische Streikkollektiv geht anders an das Thema an, als ihr von der Frauenzentrale oder vielleicht auch ein Sonntagclub, wo vielleicht eher bürgerliche Frauen drin sind oder ein Mannenbüro Zürich, wo auch mit, wo man so ein bisschen sagen kann, hey, eben, es lebt, oder der Dank geht wie eigentlich weiter an alle, die sich wie auch beteiligen. Genau, und dort aber auch eigentlich bräuchte es wie trotzdem, also es ist wie mega toll, dass sich so viel beteiligt, aber auch dort, manchmal habe ich das Gefühl, dort, wo es wirklich nötig wäre, dort kommt man halt vielleicht trotzdem noch nicht ganz an und dort bräuchte es halt wirklich auch noch politisch mehr. Es kann nicht die Aufgabe nur von der Zivilgesellschaft bleiben, das Thema anzuschauen, das will ich mit dem sagen. Es ist mega toll, sind wir so viel und machen wir die Arbeit, aber eigentlich bräuchte es mehr noch von staatlicher Seite auch eine grössere Priorisierung dort, um noch mehr schlussendlich können bewegen.
Was ich noch sagen will, ist, ich finde eben gerade auch, und weil wir auch über Amerika geredet haben, über die Wahlen, und es gibt aber auch eine gesamthafte Entwicklung, also weltweit und auch in Europa und sehr nahe, dass eben auch, dass die Themen, also feministische Themen, wieder in den Hintergrund gehen. Und nicht nur in den Hintergrund, sondern dass queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen, Flinterpersonen wirklich bedroht sind. Also ich finde, man muss sich dem auch bewusst sein, ohne dass man da eine Angst macht. Aber die Lage ist wie dringlich. Und die Verbindung untereinander, das, was ihr auch zeigt, was möglich ist, über politische Haltungen aus, ist mega, mega wichtig. Und ich glaube, das kann man auch noch übertragen, auch wenn es politisch natürlich unbedingt noch mehr braucht. Aber man kann es, glaube ich, auch auf Einzelpersonen und auf Frauen übertragen, dass wir die Möglichkeit auch haben, untereinander uns zu vernetzen und dass jetzt wirklich einfach die Zeit ist, wo wir zusammenheben müssen, weil es einfach uns alle in dem Sinne betrifft.
Ich glaube auch, wir sind sogar, glaube ich, an einem Wendepunkt oder an einem gefährlichen Punkt, glaube ich, ein bisschen. Wenn wir auch, also die letzten Wochen und Monate haben wir auch immer wieder können lesen, gerade bei jungen Menschen, wie da auch Haltungen, politische Haltungen bei jungen Frauen und jungen Männern so auseinandergehen. Also dass ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, dass wir eben dranbleiben und von mir aus auch wütig bleiben und einfach weitermachen.
Und auch dort nicht zu viel Angst haben, dass wir jemanden verrückt machen. Ein Zitat würde ich noch gerne bringen, weil wir sind also auch noch bei den Büchertipps. Also ich würde noch Caroline Emke empfehlen, und zwar jedes Buch. und ich bin an dem Buch Basel und habe sie eine Stunde reden gehört. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie, also dass sie ja immer wieder gehört, man soll nicht polarisieren und man darf nicht polarisieren. Das sage ich alles verstärke, eigentlich das, was jetzt du auch, Anna Beatrice, vorher gesagt hast. Und dass sie aber nicht bereit sei, nicht dort zu polarisieren, wo ja ihre Lieb und Leben bedroht ist. Also Menschen, die wollen, dass sie nicht lebt, dass sie nicht bereit zu sagen, ich polarisiere mit euch nicht. Und ich glaube, das ist schon wichtig, oder auch sich dort drin zu überlegen, wo ist es mega wichtig, zu diskutieren, zu verhandeln, Kompromisse zu machen, zu sagen, ja, jetzt tun wir gewisse Themen vielleicht ein bisschen hintereinander, weil andere Priorität haben. Aber bei Themen wie Gewalt, wo es um Menschenleben geht, um Frauenleben, also jede zweite Woche wird in der Schweiz eine Frau umgebracht, wird ein Feminizid verübt. Ja, das ist einfach dringlich, oder? Genau, das möchte ich noch nicht
ja, und noch was platzieren. Was ich da noch wichtig finde, ist eben auch, dass jetzt gerade dass Menschen, die halt sonst noch Diskriminierungsstrukturen oder von Diskriminierungen betroffen sind, Frauen mit Behinderungen zum Beispiel, nochmal ein Vielfaches mehr auch von Gewalt betroffen sind.
Oder schwarze Frauen,
genau. Dass es dich dort auch nochmal viel in einer prekären Situation ist, prekärer sind, um an Hilfsangebote anzukommen und so weiter und so fort. Darum braucht es eigentlich auch dort eine extreme Solidarität grundsätzlich. Oder Gewaltprävention heisst wie nicht nur Gewalt verhindern in dem Sinn, sondern eben auch Gleichstellung und eben auch Diskriminierungsabbau von verschiedenen Diskriminierungen. Es ist wie so ein ganz grosses Bild eigentlich. Und dort sind wir, wenn man es so ganz gross anschaut, dann sind wir auch in der Schweiz eigentlich einfach noch nie nicht auf dem Weg. Und darum braucht es jetzt einfach auch noch viel, viel mehr.
Ich würde gerne, ich habe mir jetzt vorher, wir tun ja in dem Podcast auch immer das Thema Resilienz ansprechen und haben mir dann überlegt, soll ich jetzt noch fragen, ja, was gibt denn eure Kraft? Und ich habe gemerkt, nein, ich würde eigentlich gerne mit dem dringlichen Aufruf schliessen. Ich würde gerne wütig schliessen für heute und das so wie stehen lassen. Es ist dringlich und wir finden alle Informationen in den Shownotes. Eben Bücher sind dort verlinkt, noch mehr Songs von der Olivia und auch die Webseite von den 16 Tagen gegen Gewalt, mit wo ihr alle Infos findet. Danke vielmals, Anna Beatrice, danke Olivia Frey.
Danke, Sarah.
Danke, Mara. So schön sind ihr da gewesen.
Danke.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.